Figaro. Hörspiel.
1981 war es, da hat sich in Berlin, damals Hauptstadt der DDR, die Band Pankow gegründet, ein Protagonist der Ostrock-Szene. In diesen Novembertagen ist sie auf Tour, um ihr 30-Jähriges zu begehen, und mit Neuer Tag in Pankow liegt auch wieder eine neue CD von ihr vor. Ihr Frontmann von Anfang an, das ist André Herzberg. Aber André Herzberg, 1955 in Berlin geboren, singt nicht nur, er schreibt auch. Außer einem Band mit Erzählungen und dem autobiografischen Roman Mosaik hat er 2007 das Hörspiel »Die wundersame Geschichte eines Ostrockers« erzählt von ihm selbst veröffentlicht. Und von seinem eigenen Leben handelt auch sein neues Hörspiel, das jetzt hier bei Figaro seine Ursendung erlebt. Von seinem Leben und dem seiner Mutter. Denn es ist ihr Tod, der das Bedürfnis nach Selbstvergewisserung auslöst, das dringende Bedürfnis nach einem Gespräch über das, was zwischen Mutter und Sohn ein Leben lang in der Luft lag, aber nie ausgesprochen wurde, nach einem Gespräch, für das es jetzt zu spät ist und das man trotzdem nachzuholen versucht.
Gespräch mit meiner Mutter. Hörspiel von André Herzberg.
Fotos. Briefe von Oma an sie nach England. Briefe von ihrer Freundin Doris nach Berlin. Briefe vom Schwiegervater. Kontoauszüge. Gerade Akte von der Staatsanwaltschaft. Alles da. Alles geordnet. Sie hat die Jahre ihrer Rente genutzt. Alles sauber hinterlassen. Das Unfassbare, das ihr Schicksal war. So einfach ist das.
An den Parteivorstand der SED PDS Berlin. Liebe Genossen, ich bin seit 48 Jahren Mitglied unserer Partei. Mit 17 Jahren musste ich Deutschland verlassen und ging nach England in die Emigration. Dort wurde ich Mitglied der FDJ, des KJVD und später der KPD. 1947 kehrte ich entsprechend eines Parteibeschlusses nach Deutschland zurück. Ich arbeitete ca. 25 Jahre als Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin bis zu meiner Rente und danach noch 5,5 Jahre beim Weltfriedensrat in Helsinki im Auftrag des Friedensrats der DDR bis Ende 1982. Seitdem bin ich Rentner.
Zuletzt war ich mit dir in einer Aufstellung über Juden in der DDR. Das war wie immer. Ihr entschiedenes Nein, wenn ihr was nicht passt, war laut vor den Anschwungstafeln zu hören. Sie beherrscht mich. Wie später auch im Krankenhaus. Sie sagt, das Kissen muss nach oben, nach unten, weiter rechts, rechts, zurück. Nach einer halben Stunde Arbeit kommt es mir so vor, als hätte sie befriedigt, mich zu beschäftigen. Ihre Augen versinken in den Höhlen. Sie liegen tiefer als sonst. Da kündigt sich etwas an. Sie rief an mit dem Spruch, ich hatte Nasenbluten. Jetzt liege ich hier. Ihr Kinder könnt euch ja abwechseln mit dem Besuch. Wann kommst du? Nach der Begrüßung ist es mir unerträglich, den Geruch auszuhalten und das Schnaufen im anderen Bett und das Summen vom Apparat. Raus aus der Lähmung, die schnell bei mir einsetzt. Ich hole einen Rollstuhl und dann gehen wir raus, Mutti, sag ich. Ich sehe also auf die Glatze am Hinterkopf beim Helfen in dem Bademantel. Dann raus, vorbei an den starrenden Gästen von der Cafeteria. An den Baugerüsten. In den Park, dahin, wo wir ungestört sind. Fahr nicht so schnell, sagt sie, es rumpelt. Und schon wirkt sie rülpsend in den Beutel. Jetzt eine Zigarette, sagt sie mit der Morphiumstimme.
Aus der Kaderakte der Staatsanwaltschaft, Personalbogen streng vertraulich. Name H. Punkt, Vorname U. Punkt, Geburtsjahr 1921. Sämtliche Fragen sind gewissenhaft und gut lesbar zu beantworten. Striche sind unzulässig. Legen Sie einen lückenlosen Lebenslauf bei.
24. April 1954. Lebenslauf. Am 19. September 1921 wurde ich in Berlin geboren. Ich stamme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Mein Vater war kaufmännischer Angestellter. Meine Mutter war während der Zeit ihrer Ehe nur aushilfsweise berufstätig, in den Jahren, in denen mein Vater arbeitslos war. Ich habe keine Geschwister. Nach vierjährigem Volksschulbesuch kam ich ins damalige Sophienlyzeum. Diese Schule musste ich 1933 verlassen, da mir aufgrund meiner jüdischen Abstammung das Stipendium entzogen wurde. Von 1933 bis 1937 ging ich zur jüdischen Mittelschule, die ich mit dem Zeugnis der mittleren Reife verließ. Ich wäre gerne weiter zur Schule gegangen, aber meine Eltern waren auf meinen Verdienst angewiesen. Ich musste eine Arbeit als Konturistin aufnehmen.
Beim nächsten Mal kann sie schon nicht mehr aufstehen. Sie versucht es, aber der Brechreiz kommt wieder. Inzwischen ist klar, wir Kinder müssen reden. Wer spricht mit dem Arzt, wer geht wann zu ihr? Dann heißt es schon, sie muss gepflegt werden, wenn sie wieder zu Hause ist. Aber auch dies hält nur ein paar Tage. Dann geht es schon um das Begräbnis. Wir sitzen nach Jahren wieder an einem Tisch. Wie viel Kommunismus, wie viel Judentum, was ist zu tun? Wer bezahlt die Rechnung?
J. Landsberger, Fabrikate der Harburger Gummiwarenfabrik, Phoenix AG, Berlin SW 19 am 13. Mai 1939, Zeugnis. Fräulein Lewinsky war vom 7. März 1939 bis zum heutigen Tage als Stenotypistin bei mir tätig und verlässt mich auf eigenen Wunsch, um nach England auszuwandern. Ich sehe Fräulein Lewinsky nur sehr ungern scheiden, da solche nicht nur eine perfekte Stenotypistin war, sondern auch alle anderen Kontorarbeiten mit Fleiß, Pflichttreue und Intelligenz ausgeführt hat. Sie war stets pünktlich und besitzt bereits gute englische Sprachkenntnisse. Meine besten Wünsche für Ihre Zukunft begleiten Sie.
Es kommt der Tag. Heiß ist es. Unerträglich heiß. Die Kinder meiner Schwester kommen mir auf dem Weg ins Krankenhaus entgegen. Die Schnappatmung hat eingesetzt, sagen sie. Wir gehen jetzt erstmal eine rauchen. Im Zimmer liegt der Körper meiner Mutter. Man hört das Rasseln in schneller Folge. Vor 3 Tagen habe ich sie das letzte Mal gesprochen. Sie war nackt, als ich eintreten wollte. Mutti, ich bin's, sage ich. Ziehe die Tür wieder zu mir, weil ich weiß, dass sie es niemals duldet, dass ich sie in ihrer Blöße beobachte. Sie sagt ruhig, komm rein, deck mich zu. Ich sehe also das erste Mal in meinem Leben ihren Schoß, aus dem ich kam. Ich lege die Decke darüber, lasse ihre Füße draußen, schiebe ihr noch einmal die Kissen, bis ihre Augen ruhig sind. Ich nehme die kleine Hand in meine. Das sollen die Hände sein, die nach mir schlugen beim Rennen um den Tisch. Davor hatte ich Angst. Ihr Gesicht ist schmal und seidig. Ihre Augen sind offen. Aber kein Widerstand mehr. Sie ist schon fort. 3 Tage später ist es nur noch die Hülle mit dem Motor, der nicht Ruhe geben will.
...1938 starb mein Vater, 1939 ging ich allein in die Emigration nach England zu meinem Onkel. Meine Mutter konnte leider nicht mit, weil meine Verwandten das finanziell nicht tragen konnten. Ich hatte die Absicht, sie nachzuholen.
Berlin, 20. Mai 1939. Mein geliebtes Puttchen, deine Karte und deinen Brief habe ich erhalten und bin ja nun ganz erstaunt, wie es dir ergangen ist. Es ist für mich eine kleine Beruhigung, dass es dir nicht alleine so erging. Hoffentlich ist nur alles weiter gut ergangen und so, dass du jetzt wohlbehalten dort angekommen bist. Onkel Julius und Tante Gwen werden sicher sehr aufgeregt gewesen sein, dich am Bahnhof nicht gesehen zu haben. Und ich kann mir denken, dass sie dadurch eine schlaflose Nacht hatten. In Gedanken sind wir alle mit dir mitgefahren und haben dich bis zur Ankunft verfolgt. Freitag waren die Tanten zum Abendbrot und haben natürlich vermutet, dass du schon in London bist. Frau Glückauf, Tante Käthe, Tante Bella und Frau Preismann waren alle hier. Und kannst du dir denken, was ich hinterher für einen Abwasch hatte? Denn ohne Kaffee ging es nicht. Und die Herren haben Skat gespielt. Ich habe mich sehr gefreut. Gestern war ich hier bei der jüdischen Gemeinde, habe das Zimmer angegeben. Hoffentlich werde ich dies recht bald vermieten. Sonst geht's mir Dankeschön. Also, mein geliebtes Puttchen, bleib gesund. Ich umarme dich. Viele herzliche Grüße, dein dich liebendes Muttchen.
Mein Bruder, ganz Zeremonienmeister, hält mir den Wattestab entgegen. Willst du ihr die Lippen befeuchten oder selber Apfelsaft trinken? Ja, kann ich aufhören zu reden. Meine Schwester streichelt die ganze Zeit den anderen Arm. Dazu das schnelle Rasseln ihres Atems. Ich muss raus. Ich drehe eine Runde um die Krankenhausblöcke. Stopp jetzt bitte. Du kannst gehen, wir sind doch bei dir, bete ich. Wieder im Zimmer sehe ich, wie sie noch zweimal die Arme hebt. Wir verharren. Das Rasseln hört auf. Die Szene friert ein. Endlich schweigen. Zeit vergeht. Dann drückt ihr mein Bruder die Lider zu. Die Kindeskinder werden reingeholt, dann erscheinen die Schwestern mit einer esoterischen Kerze. So, sie gehen jetzt, das machen wir schon.
Berlin, 25. Mai 1939. Mein liebes Puttchen, ich habe noch auf Post von dir gewartet. Aber ich muss doch vorher schreiben, da ich dir einen Brief versprochen habe. Meine Karte wirst du wohl inzwischen bekommen haben, auch einen Brief. Soeben komme ich von Tante Rose, es geht dir immer noch nicht besonders. Hast du schon dorthin geschrieben? Maximilianstraße 23, Sommerfeld. Ich habe mit der Wohnung was im Petto gehabt, und zwar wollte ich tauschen, da jetzt ernstlich alle Juden so schnell wie möglich raus müssen. Bei Seligs im Haus. Vielleicht wird's was. Erst muss ich meine Wohnung aufgeben und Möblier ziehen. Was alle machen, werde ich auch machen. Es wird schon werden. Jedenfalls ist es mit der Wohnung Gesetz geworden. Es steht heute an allen Litfaßsäulen. Für heute ist das Wichtigste gesagt. Viele herzliche Grüße und Küsse.
Wir sollten jetzt was zusammen trinken, sagt meine Schwester. Mein Bruder schlägt das Kaffee im Krankenhaus vor, aber wir anderen wollen jetzt weit weg, ins Leben zurück. Wir sitzen im Gartenlokal.
Berlin, 11. Juni 1939. Mein geliebtes Puttchen. Deinen lieben Geburtstagsbrief habe ich heute erhalten und sitzen wir nun hier und vermissen dich so sehr. So gut wie es ging, habe ich mich zusammengerissen, denn du hast mir heute besonders gefehlt. Auch die Blumen auf dem Tisch, die Rosen waren heute nicht da. So musste ich mir alleine Blumen kaufen. Jedenfalls bin ich wieder reich beschenkt worden von den Tanten. Hemd und Hose, Büstenhalter, Kaffee von Onkel Felix 5 Mark und 1 Kilo Äpfel.
Ich will sprechen auf dem Begräbnis, sage ich. Mein Bruder runzelt die Stirn, doch der Protest der jüngeren Generation lässt ihn verstummen. Wir diskutieren über Gebete, das Ritual. Ein Minion muss es sein. 10 Männer. Wer ruft wen an? Wie viel Gebete, Blumen? Oder keine? Was machen wir hinterher?
Berlin, den 29. Juni 1939. Wieso schreibst du denn so spät abends? Du hast doch genug Zeit am Tage zu schreiben. Also, es ist doch fein, dass du schon so viel Bekannte hast. Ich finde es von deiner Freundin Judith nicht schön, dass sie sich nicht einmal von mir verabschiedet hat. So viel Zeit wird sie wohl gehabt haben. Oder hätte sie zumindest sich von dort entschuldigen können. Alles dasselbe, jeder für sich. Dass es Judith nicht gefällt, tut mir sehr leid. Martel und Ernst waren doch in London. Habt ihr viel eingekauft und erledigt? Hoffentlich klappt alles bald und ich bin bei euch. Gestern sagte mir Tante Grete, dass sie dir schreiben wollte. Sie kommt immer sehr spät nach Hause und ist sehr müde und abgespannt. Der jüdische Hilfsverein ist umgezogen, wohnt jetzt in der Artilleriestraße an der Oranienburger. Tante Grete möchte am liebsten in die Nähe ziehen. Nun zu mir. Ich habe also eine Stelle im Haushalt angenommen, und zwar auf 3 Stunden täglich, bekomme 150 dafür, also kann ich davon leben. Das Zimmer hatte ich so gut vermietet. Da die Dame auswandert und zum 1. Juli zieht, werde ich es neu vermieten. Du kannst doch einmal einen langen Brief an Rulings für alle schreiben. Sei nicht so faul. Sei bloß bescheiden, wie ich dich erzogen habe. und pass schön im Haushalt auf. Wenn du als Säuglingsschwester anfängst, musst du wohl erst in den Haushalt. Oder ist es drüben anders? Na, wir werden ja sehen, was wird. Lass deine Strümpfe nicht so zappelig. Stopfe sie richtig, zieh sie nicht zusammen. Und sei nicht so oberflächlich. Für heute lass es nun genug sein. Bin gesund und hoffe ein Gleiches von dir. Zig Küsse, deine Mutter.
Wir sitzen oder stehen im heilenden Raum. Die Trauergemeinde ist übersichtlich. Mein Vater ist mit einer Nelke erschienen. Später werden sich die meisten bei meiner Schwester einfinden und sagen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
Berlin, 6. Juli 1939. Du scheinst ja wirklich drüben von allen Seiten verwöhnt zu werden. Bekommst ja reichlich Geschenke. Das ist ja etwas für dich. Hast du wenigstens im Haushalt schon etwas gelernt? Ich habe nun wieder das Zimmer vermietet und bekomme 40 Mark. Du siehst, es geht weiter. Dann habe ich jetzt die Nähmaschine verkauft. Das Geld bekomme ich später. Jedenfalls freue ich mich riesig, dass du schon so viel gesehen hast und drüben bleibst und genießt. Nur schade, dass du nicht arbeiten kannst. Herzliche Grüße und viel Küsse, dein Muttchen.
Dann bin ich dran. Ihr Sarg vorn, quer zum Publikum. Meine Gitarre rechts auf einem Stuhl. Das Pult zum Reden steht erhöht hinter dem Sarg. Erst zur Gitarre gehen, befehle ich mir. Umhängen. Ich drehe mich, singe das Lied, gehe wieder zurück zum Stuhl, lege die Gitarre ab. Nicht auf den Sarg. Mach keinen Fehler, konzentrier dich. Jetzt die Stufen hoch zum Pult. Summertime, das Lied aus Poggy und Bess, das habe ich als erstes Lied für dich auf Kassette aufgenommen und mit dir an der komischen Oper gehört. Aber noch mehr in Erinnerung ist mir, wenn du selber Musik gemacht hast. Es ist Sonntag, ein friedlicher Nachmittag. Meister Nadelöhr ist vorbei. Jedenfalls hast du mal nicht gearbeitet, höchstens gebügelt. Du hast die Mandoline rausgeholt aus der grünen Leinentasche, oben vom Schrank. Du hast dich konzentriert, so sehr, dass deine Zunge zu sehen ist, das Plättchen gehalten und diese schnellen russischen Bewegungen gemacht, dass die Saiten ständig klingen. So hast du das Volkslied gespielt oder sogar Freude schöner Götterfunk. Wenn du dich verspielt hast als Kind, hast du erzählt, hat dir dein Vater auf die Hand gehauen, der stolze Vorsänger der Synagoge Riekestraße. Ich sehe dich, wo auch immer ein Klavier herumstand, denn wir hatten ja kein Zuhause, sehe ich dich am fremden Klavier, hast dich rangesetzt und mindestens den Flohwalzer probiert. Hast bestimmt nicht gefragt, ob du das darfst. Und bei Majakowski, interpretiert von Ernst Busch auf unserem Plattenspieler, hast du mich triumphierend angesehen, den Ausdruck vom Text mit deinem Gesicht drastisch gezeigt. Nur so durfte gesungene Musik sein, Worte, die wie Waffen dem Zuhörer ins Gesicht geschleudert werden. Überhaupt hast du dich nie gescheut, deine Meinung zu sagen, zu knurren, zu bähen, zu schreien, wenn es aus dir kam. Als Kind war mir das peinlich. Ich konnte mich dann auch nicht mehr an dich drücken, du hast selber zu stark vibriert. Mit dir bin ich auch in die Konzerte gegangen. Durch dich habe ich doch schon früh Musik gehört, die mir eigentlich zu kompliziert war. Wenn du Schlagersänger wirst, lass ich mich von dir scheiden. Es war das Gesetz der Familie.
In England durfte ich zunächst bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nicht arbeiten. Danach wurde ich Krankenschwester, einer der wenigen schlecht bezahlten, für Ausländer damals zugänglichen Berufe. Ende 1941 bekam ich in Mittelengland Kontakt zu den Emigranten. Wir gründeten zunächst eine internationale sozialistische Jugendgruppe. 1942 wurde ich in den kommunistischen Jugendverband aufgenommen und Ende des Jahres in die KPD, Auslandsgruppe England.
Die Kindheit ist dir zu früh geraubt worden. Dir, Berliner Pflanze. Hier in Berlin bist du groß geworden. Hier nach Berlin hat es dich nach achtjähriger Abwesenheit wieder zurück verschlagen, trotz deiner Hassliebe. Du bist geblieben, bis zum Schluss. Ich behaupte, du hast mehr an deiner Heimat gehangen, als du es zugegeben hast. Die Stadt war immer dein Zuhause. Ihre Größe, ihre Zerrissenheit und dass ihr Platz ist für die verschiedensten Anschauungen, wie man sein Leben lebt. Und weil schon deine Eltern in Berlin gelebt haben. wenn du auch nicht gern direkt auf deinen Kindheitswegen gegangen bist. Omas Abwesenheit war einfach zu stark.
Ich hatte die Absicht, meine Mutter nach England nachzuholen, aber da brach der Krieg aus und meine Mutter wurde schließlich 1943 von den Nazis nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Das hat dich so hart gemacht. So unempfindlich für Menschen, die dir nah sein wollten. Das hat dich oft so traurig gemacht, dass ich am liebsten Clown auf dem höchsten Seil der Welt geworden wäre. Für die Natur hast du dich begeistert. Riech doch mal, wie gut es hier riecht im Wald, hast du geschrien, während du an der Zigarette gezogen hast, als du wiedergekommen bist aus Finnland. Und noch zuletzt, ich fuhr dich mit dem Rollstuhl durch den Garten des Krankenhauses, hast du dich an den Sonnenstrahlen erfreut und dabei gierig zu den Raucherplätzen gestarrt und mir mit schwerer Zunge gesagt, das Morphium fühlt sich gut an in mir.
Havanna, 30.08.42. Liebe U, es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was H. mir über die Beziehung zu Ihnen schrieb und das, was Sie über das gleiche Thema schreiben, gibt mir ein sehr harmonisches Bild, das hoffentlich anhalten wird. Sie als das weibliche Wesen sind, obwohl gleichaltrig, von Urzeiten her viel erfahrener, im guten Sinne, und daher ungewollt die Lenkende in dieser freien Gestaltung. Für H., der so jung auf sich selbst gestellt wurde, ist es wunderschön, wieder einen Menschen in seiner Nähe zu haben, der ihm mit Herzlichkeit begegnet. Er gehört zu den Naturen, die ein Bedürfnis danach haben. Er hat allerdings auch die glückliche, natürliche Veranlagung, sich die Zuneigung seiner Umwelt leicht zu erwerben. In dieser Zeit, die die Loslösung der nächsten menschlichen Beziehungen mit sich bringt, ist es für mich ein beglückendes Bewusstsein, dass H. einen guten Kameraden gefunden hat, dem er sicher ein ebenso guter Gefährte sein wird. Wo lebt Ihre Mutter? Sind Sie in der Lage, Nachrichten von ihr zu empfangen? Mit vielen herzlichen Grüßen.
1943 heiratete ich meinen Mann, den ich in der Jugendgruppe kennengelernt hatte. 1944 wurde mein erster Sohn geboren und ich musste in der Fabrik aufhören. Mein Mann war damals Landarbeiter.
Die Trauergemeinde geht hinter dem Sarg. Mein Bruder soll das Kaddisch auf Hebräisch sagen. Mein Bruder will mich vorschieben, aber dann stottert er doch dem Kantor nach. Yitkadel, Vitkadesh, Meraba oder sowas. Mutter, kannst ruhig schlafen. Alles, wie es sein soll. Bald bin ich wieder mit meinem jüngeren Sohn da. Er war in den Ferien mit seiner Mutter, aber wieder zu Hause habe ich es ihm gesagt. Er schaut nach unten, als ich von ihrem Tod spreche. Am Grab hat er einen Zettel dabei, den hat er von seiner anderen Oma bekommen. Er liest ihn nun laut vor.
Betrifft Gen H., Richterlehrgang. Genossin Herzberg stammt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und ging im Mai 1939 nach London zu einem Onkel. Ihre Mutter konnte sie nicht mitnehmen, da man sie zu dieser Zeit schon nicht mehr rausließ. Der Vater war bereits schon tot. Im Jahre 1942 wurde Genossin H. Mitglied der KPD. Sie nennt Namen aus dieser Zeit, mit denen sie gearbeitet hat. Werner P., Rudi H., Hans H., Doris W. Im Jahre 1943 hat sie drüben den Genossen H. geheiratet, der erst in der Landwirtschaft gearbeitet hat und dann zum Militär ging. Seit 1944 war sie als Kontoristin in der Leicester Konsumgenossenschaft beschäftigt. Vom Dezember 1946 bis zu ihrer Abreise 1947 hat sie in London bei einem Buchhändler gearbeitet. Zu der Zeit war sie auch Polleiter einer Parteigruppe. Im März 1947 ging sie gemeinsam mit ihrem Mann und Kind nach Deutschland zurück. Eher gelang es ihrem Mann nicht, von seiner Verpflichtung als Soldat loszukommen. Gegen die Genossin H. bestehen keine Bedenken. Unterschrift unleserlich. Berlin, 23. Januar 1950.
Mein Sohn ist froh, dass er das hingekriegt hat. Es war auch schwer zu lesen. Das Papier schwarz. Überhaupt weiß er nicht, was er sonst sagen sollte hier am Grab. Als ich B. später über das Papier ausfrage, erzählt sie mir vom Bundesarchiv, was auch alte Akten der Partei aufbewahrt. Du weißt doch, die haben die Immigranten aus westlichen Ländern überprüft. Das war in den 50ern. Ich bin zufällig auf deine Mutter gestoßen.
Berlin, 3. April 1946. Liebe O, liebe H, nun bin ich schon 3 Tage in Berlin. Wir hatten überhaupt keine Gepäckkontrolle. In Ostende kümmerte sich eine Rotkreuzschwester um uns, die uns fantastisch half. Ohne die hätten wir nie den Zug nach Brüssel bekommen. In der Nacht fuhren wir über die deutsche Grenze. Und es war ein sehr merkwürdiges Gefühl, wieder auf deutschem Boden zu sein und auf den Bahnhöfen Deutsch reden zu hören. Und man sah so viele Dinge wieder, die man schon vergessen hatte. Die Schaffneruniformen und Schilder mit rechts gehen oder Durchgang verboten, typisch deutsch. Gegen Morgen kamen wir durch Köln. Du konntest in der Dämmerung nur die gespenstischen Umrisse eines Ruinenmeeres sehen und dahinter wie ein Schatten den Dom. In Hannover hatten wir länger Aufenthalt. Mir ist es kalt über den Rücken gelaufen beim Anblick dieses Schutthaufens. Wie dort Menschen wohnen und leben können, ist mir unvorstellbar. In Hannover hatte ich auch meine erste Unterhaltung mit einem vernazierten Deutschen. 26 Jahre alt, in Russland, Polen, Frankreich gewesen, 3 Verwundungen, schimpfte auf die Russen und Tschechen, sie seien das Brutalste, das er je kennengelernt hätte. Ich fragte, ob er erwartet hätte, dass sie ihn mit Kaffee und Kuchen empfingen, als die Deutschen dort einfielen und was er dort zu suchen gehabt hätte, worauf er die Achseln zuckte und schwieg. Jedenfalls, nach einer langen Fahrt kamen wir spät abends in Charlottenburg an. Zuerst schlief ich in einem widerlichen, verlausten Loch, 6 Leute in 3 Betten. Jetzt bin ich bei G., bis ich ein Zimmer gefunden habe. Über Berlin, über die Zerstörungen zu schreiben, hat keinen Zweck. Jede Straße sieht genau aus wie die andere. Ruinen mit ordentlich aufgehäuften Steinhaufen davor. Die Stadtmitte Wilhelmstraße, Friedrichstraße sieht am allerschlimmsten aus. Die Berliner sind das Gemeinste, was ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr mit ihnen sprecht, sind sie immer alle Antinazis gewesen und alle anderen sind schuld, nur nicht sie. Ich kann in Berlin bleiben und werde in der Kinderfürsorge arbeiten. Ich glaube, ich werde mich bald hier zu Hause fühlen. Die Freunde sind viel menschlicher und sympathischer als in London. Es werden auf allen Gebieten zuverlässige Arbeitskräfte gebraucht, dass für jeden Antifaschisten Platz ist. Doris.
Meine Schwester läuft durch die Wohnung. Brille, Stiefel, Cremes fliegen in Plastiktüten. Meine Schwester schmeißt weg, was kein Fremder in die Hände kriegen soll. Ich sitze an Mutters Schreibtisch.
Berlin, 23. Mai 1946. Meine liebe U, ich habe mich über dein Paket gefreut. Was so ein Paket bedeutet, wirst du merken, wenn du erst mal selbst hier bist. Lass in England Geld da. Besorge dir Leute, die dir nach Deutschland Pakete schicken. Schreibe an deine Schwiegereltern oder deine Schwägerin. Man kann von Amerika sogenannte Care-Pakete schicken lassen. Ich nehme an, dass es noch immer dein Wunsch ist, zu studieren. Eine ganze Reihe von Freunden aus London studieren an der Berliner Universität. Es ist leicht, wenn man die Vorbedingungen erfüllt. Man kann ein Stipendium von 150 Mark bekommen. Ein Kindergarten für den Jungen müsste allerdings gefunden werden, und das ist nicht leicht. Für deinen Mann gibt es auch gute Möglichkeiten. Männliche Schauspieler werden gesucht wie Brillanten. Außerdem könnte er am Rundfunk unterkommen. Auch schriftstellerisch könnte er sich nebenbei betätigen. Artikel, Aufsätze und Erzählungen für Zeitungen, Zeitschriften sind sehr gesucht und werden ausgezeichnet bezahlt, sodass selbst, wenn ihr beide wenig verdienen würdet, ihr euch finanziell dadurch helfen könntet. Sie besetzen lieber verantwortliche Posten mit ehemaligen Nazis, als dass sie einen jahrelangen Antifaschisten, der zur SED steht, heranließen. Diese Politik wird sich rächen. Persönlich geht es mir weiterhin dreckig, aber das ist ja chronisch bei mir. Weißt du, dass ich manchmal Heimweh nach Hampstead habe? Doris.
Im März 1947 kamen wir nach Deutschland zurück. Ich arbeitete kurze Zeit beim Verlag Volk und Wissen als Volontär. 1948 war ich 2 Wochen auf der Kreisparteischule Kaulsdorf. Im Juni 1948 wurde meine Tochter geboren. Bis 1950 war ich dann nicht mehr berufstätig, weil wir damals in West-Berlin wohnten und die Unterbringung der Kinder große Schwierigkeiten machte. Auf Vorschlag der Kreisleitung unserer Partei in Steglitz ging ich dann 1950 zur Richterschule in Berlin bis März 1951. Seit dieser Zeit bin ich in der Staatsanwaltschaft. Seit Januar 1954 bin ich Bezirksstaatsanwalt im Stadtbezirk Mitte. Mein Mann ist seit 1948 beim ADN. 24. April 1954.
Das Haus in der Erststraße hat sie über ihren Chef besorgt. Das ist das einzige Mal, dass sie private Beziehungen für sich ausgenutzt hat. Wegen der Familie, sagt meine Schwester. Während ich davon rede, dass wir in ein Haus gezogen sind, wo die Räume noch warm von einer anderen Familie war, die in den Westen gegangen war. Wie kannst du das vergleichen? Die sind doch freiwillig rüber. Und das war Deportation.
Berlin Weißensee, den 14.10.1950, Zeugnis. Die Richterschülerin U.H. lernte bei der Amtsanwaltschaft Berlin die staatsanwaltliche Tätigkeit kennen. Sie wurde mit dem Geschäftsgang der Registratur und den Aktenzeichen vertraut gemacht und erlernte infolge ihrer großen Wissbegierde und schnellen Auffassungsgabe mit gutem Erfolg die Anfertigung von zum Teil schwierigen Anklagen. Die von ihr gehaltene Anklagerede wurde gut aufgebaut, gut formuliert und trotz einer gewissen Erregung sicher vorgetragen. Besonders hervorgehoben werden muss ihre guten Eindruck hinterlassende gesellschaftliche Tätigkeit, die von ideologischer Klarheit zeugte und besonders in der innerbetrieblichen Schulung, aber auch außerhalb derselben in persönlichen Diskussionen mit Indifferenten gute Erfolge zeigte. Ihr besonderes Interesse gilt der staatsanwaltlichen Tätigkeit. Sie ist meines Erachtens dafür gut geeignet. Foth, Hilfsstaatsanwalt.
Jetzt schweigst du für immer. Und dafür werde ich reden. Ich werde mir vorstellen, wie du manchmal atmest. Hörbar. Atmen, das bedeutet zuhören. Das bedeutet Zustimmung, wenn du nicht dazwischen redest. Ich bin wütend. Du hast mir früher keine Chance gegeben, was zu sagen. Du hast mich nie beachtet, mich nie als Erwachsenen gesehen, als Partner. Diese Wut lässt mich heute immer noch weinen. Ich hätte dir gern von einem schönen und wunderbaren erzählt, aber auf dem Ohr bist du ja ganz taub. Alles, was mir Freude und Glück bedeutet, hast du immer noch verachtet oder links liegen gelassen. Es sei denn, deine eigenen Gefühle sind im Spiel. Du hast mich immer nur als Last gesehen, als Wurmfortsatz, den du hinter dir haben wolltest. Abschneiden, weg damit. Aber ich bin ich. Nicht nur die ungewollte Frucht deiner letzten Bemühungen um deinen Mann. Nicht nur der kümmerliche Rest deiner Ehe, dein Hindernis, dein Klotz am Bein, der die Zeit stiehlt, die Zukunft versaut.
Staatsanwaltschaft 2 beim Landgericht Berlin, 25. Februar 1997. Anklageschrift gegen die Rentnerin und frühere Staatsanwältin UH, geborene Lewinsky. Es wird Folgendes zur Last gelegt. Am 18. August 1952 fand vor der Großen Strafkammer 1b des Landgerichts Berlin-Ost der Prozess gegen GL wegen Verbrechens gemäß Kontrollratsdirektive 38 Abschnitt 2 Artikel A statt. Die Betroffene hatte in den frühen Morgenstunden des 25. Juni 1952 auf dem Potsdamer Platz einige Exemplare der Informationsschrift des Westlichen Kampfbundes Deutscher Jugend ausgestreut und war dabei von Volkspolizisten festgenommen worden. Die Informationsschrift enthielt eine unkommentierte Wiedergabe der Debatte des Deutschen Bundestages über Bemühungen zur Freilassung von in der sowjetischen Besatzungszone aus politischen Gründen inhaftierten Jugendlichen. Die Betroffene befand sich seit dem 26. Juni 1952 in Untersuchungshaft. Die Rentnerin und frühere Staatsanwältin UH beantragte als Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft in der gegen die Betroffene L durchgeführten Hauptverhandlung vor dem Landgericht Berlin-Ost am 18. August 1952 Unter Missachtung des Wortlauts sowie von Sinn und Zweck der Kontrollratsdirektive Nummer 38 und unter Verletzung des strafrechtlichen Analogieverbots in unvertretbarer Weise die Verurteilung der Betroffenen zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren. Die Betroffene musste daraufhin noch bis zum 22. Dezember 1954 Untersuchungs- bzw. Strafhaft erleiden.
Ach, wäre ich doch nur in England geblieben, hätte ich ganz anderes Leben gelebt, hätte andere Männer und endlich den großen, starken Skandinavier, den Blonden, getroffen. Und mir hast du meine blonden Frauen immer nur verachtet. Du hast sie noch weniger gesehen als mich. Als nur Huren und Schicksen. Deutsche. Was würdest du sagen, wenn du den Traum in Blond neben mir sehen würdest? Verächtlich die Lippen runterziehen. Da hast du dir ja was Schönes eingebrockt. Es gibt doch nur Schmutz, Arbeit. Die A hättest du nehmen sollen. Die war doch so ein nettes Mädel. Warum hast du denn die nicht gewollt? Im Plissé-Rock mit Tottenmuster, von wegen guter Kamerade mit Baskenmütze, von wegen gemeinsamer Interessen, von wegen Literatur, beschauliches Sitzen im klassischen Konzert. Ich darf dich nicht zu Wort kommen lassen, verstehst du? Du machst mich ganz stumm. Setz einfach aus, es wird weiß in meinem Kopf, alles Gefühl verschwindet. Und dann sagst du auch noch, das ist doch gut, verstehst du? Nur nichts mehr fühlen. Ziehst mich in dein schwarzes Loch, es ist deins. Es ist deins! Damit habe ich nichts zu tun. Deine kokette Fragerei, woher ich deine Ideen bekomme. Künstler sein. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Wärst du auch lieber Kinderarzt geworden. Nur einmal an deinem Geburtstag wolltest du mich hören. Am liebsten in Englisch. Spiel doch nochmal dieses Lied. It is the evening of the day. Diese Kassette mit meiner hohen Knabenstimme hast du dir angehört, die Jahre, als du in Finnland warst.
Berlin C2, den 16.10.1954. An den Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin persönlich. Werter Genosse Grobe, hiermit bitte ich, meine Arbeit als Bezirksstaatsanwalt wieder aufnehmen zu dürfen. Ich habe 2 kleine Kinder im Alter von 10 und 6 Jahren, die eine Kindertagesstätte besuchen. Leider konnte ich mich in den letzten Jahren nur wenig um die Kinder kümmern, insbesondere hat die Schularbeit des Jungen darunter gelitten. Ich hatte mich deshalb gefreut, einen Arbeitsplatz in der Nähe meiner Wohnung zu haben. Unter den nunmehr gegebenen Umständen bitte ich, noch einmal zu prüfen, ob ich nicht doch in den Bezirk zurückkehren kann, zumal mir die Arbeit im Bezirk, insbesondere der enge Kontakt zu den Betrieben, mehr liegt als die Verwaltungsarbeit. Sollte die Landesleitung gegen meine Beschäftigung als Bezirksstaatsanwalt ebenfalls Bedenken haben, würde ich Sie bitten, als Dezernent im Bezirk Weißensee eingesetzt zu werden. Mit sozialistischem Gruß.
Es war in deinem 5. Leben. Netter Job. Du allein in Helsinki. Die Wohnung hast du dir eingerichtet. Der schöne Blick nach draußen. Der wunderbare blaue Himmel. Vielleicht doch noch der Skandinavier. Aber mit weit über 60 haben die Blicke die Möglichkeiten längst nachgelassen. Und dann hat Emma das Telefon geklingelt. Bonzo war dran. Dein Herz hat geklopft. Aber er war bitter in der Stimme. Er hat nur noch gekrächzt. Du konntest ihn kaum noch verstehen. Und das sollte eine Warnung sein. Ein paar Tage später hast du es erfahren. Sein Sohn hat dich angerufen, er hat ihn gefunden. Er hing in seinem alten Arbeitszimmer. Das war nicht nur das endgültige Ende einer Liebe. Es war auch das Wissen, sie haben ihn fertig gemacht. Er hat unter den Kommunisten nie mehr ein Bein auf die Erde gekriegt. Das ist die Einsicht in die Notwendigkeit, wie du sagst? Ist das Disziplin? Parteidisziplin? Steckt das hinter deinem "Wär ich doch in England geblieben"? Ist das auch der Himmel über Helsinki? Deine kleine Flucht? Und nur die russischen Chefs beim Friedensrat haben gestört? Damit musstest du dich abfinden, arrangieren. Internationaler Friedensrat, endlose langweilige Pamphlete, politische Phrasen von Partei Russisch und Partei Deutsch und du dann in Partei Englisch? Das ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das hat man dir eingebläut. Nicht mal Vernunft. Notwendigkeit.
Staatsanwaltschaft 2 beim Landgericht Berlin, 25. Februar 1997. Im Grunde handelt es sich hier um ein abgekartetes Spiel zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht, unter bewusster Mitwirkung der angeschuldigten UH, mittels dessen die Betroffene kriminalisiert und ihrer Freiheit beraubt wurde. Es handelt sich um ein Verfahren, in dem grundsätzliche für die Bearbeitung zahlreicher weiterer Fälle bedeutsame Rechtsfragen bezüglich der Erfüllung des Rechtsbeugungstatbestandes alsbald höchstrichterlich klärungsbedürftig sind. Zum anderen liegt dem Verfahren ein Sachverhalt zugrunde, der sich als Beispiel der gesetzeswidrigen staatlichen Repressionspraxis in der ehemaligen DDR darstellt. Es besteht ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit daran zu erfahren, ob und wie die von den staatlichen Stellen der DDR ausgehende Kriminalität von der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland geahndet wird. Das Verfahren ist mithin für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts von erheblicher Bedeutung.
Den Weg gehe ich immer wieder, dich besuchen. Der Friedhof ist groß und schön, zu jeder Jahreszeit. Der Friedhof ist die Verbindung, das ist Zuhause. Das ist unsere große Familie. Das ist die Welt. Hier ist der Platz des versunkenen Stücks Berlin. All die Namen, die ich beim Spazieren mitmurmle. Der Kaufhausgründer, der Außenminister, der Schriftsteller, den des reichen Mannes, den man an seinem riesigen Steingrabhaus erkennen kann. Bis zum kleinen, kleinsten, nicht mehr lesbaren, ja versunkenen Stein wie den vom Großvater. Du hast deshalb den neuen setzen lassen nach dem Krieg. Dazu einen Spruch für Oma: ermordet.
Berlin, 6. Juli 1939. Sonntag, Dienstag, Mittwoch habe ich bei Onkel Felix geholfen und mir auch ein paar Mark verdient. Er hatte etwas für die jüdische Gemeinde zu tun. Onkel Arthur war auch da, aber er spricht nicht viel. Am Montag fahre ich nach Weißensee, um für den seligen Vati Efeu pflanzen zu lassen, damit das Grab zum Geburtstag wieder neu und schön aussieht. Geliebtes Puttchen, ich kann heute nicht so viel schreiben. Erstens habe ich einen schlimmen Finger und dann ist bald 7 Uhr, der Brief muss zur Post, sonst bekomme ich wieder keinen Schein. Herzliche Grüße und viel Küsse, dein Muttchen.
Von deinem Grab aus werde ich deine Geschichte erzählen. Einfach rückwärts. Hier hast du noch selbst dafür gesorgt, den Rest deiner Familie zusammenzubringen. Nach der Beerdigung einer Freundin der Familie hast du in deinem unmissverständlichen Ton geknurrt: Wir gehen hin zum Grab, wo nun auch deins ist. Auf dem Weg hast du alles nochmal durchgespielt. Was bin ich? Deutsche? Jüdin? Kommunistin? Wo gehöre ich hin? Ich verstehe nicht, was der Mann sagt, hast du vorher laut in die Trauergesellschaft gemeckert. Der Redner, ein Kantor aus Amerika, der über die teure Tote sprach. Aber du hast doch in deinen letzten Wochen still und heimlich hier deinen Platz organisiert. Oma hat an dich, ihr geliebtes Puttchen, geschrieben, dass sie hier in Weißensee Efeu für den Vati gepflanzt hat. Den Brief hast du mit den anderen Unterlagen im Schreibtisch hinterlegt. Also gut, wird erledigt. Wieder Efeu pflanzen und Omas Hauch muss ich noch einfangen und herbringen. Er schwebt irgendwo zwischen Bahnhof Grunewald und Auschwitz. Ich habe Omas Briefe geordnet. Sie sind geschrieben in den ersten 8 Monaten, nachdem du in London angekommen bist. Dann brechen sie ab. Omas Worte: Du gehst, ich komme nach. Dass du nicht widersprochen hast. Deshalb konntest du dir die Briefe nie mit mir zusammen ansehen, mir niemals vorlesen. Deshalb ist Oma nie für mich Bild geworden, nie Stimme. Nur dein schweres Atmen. Ich werde mich vorarbeiten. Von deinem Grab bis zu deiner Geburt. Ich werde die alte Frau, die zuletzt an der Zigarette gesungen hat, mit deiner stillen Verbitterung zusammensetzen. Ich werde dein Aufbäumen mit der Trauer verbinden. Deine unerbittliche Härte deinen Gefühlen gegenüber mit deinen stillen Tränen.
Die neu gegründete SPD in unserem Land ist die einzige Partei, die keine belastende Vergangenheit, Regierungsverantwortung in der DDR, hinter sich herschleppt. Wodurch unterscheidet sich eigentlich deren Programm so grundsätzlich von einer Partei des erneuerten demokratischen Sozialismus? Sollen denn bei einer Wahl wieder Linke gegen Linke antreten und damit für die Rechten in beiden Teilen Deutschlands den Weg ebnen?
Ich werde deine Depression
mit deinem letzten unbeantworteten Brief an die Partei verbinden, nach dem Fall der Mauer. Dein Hoffen eines Kindes, deine Wut, deine Sprachgewalt, dein rationales Denken gegen dein Wissen um die Hoffnungslosigkeit, um die verlorenen Illusionen, die auch immer eingeschlossen haben, wäre ich doch nur in England geblieben. Dein Hass auf dein Judentum und dein Stolz, deine krumme Nase, deine starren Locken, die du nie mochtest, und dein Funkeln in den Augen, als du sagtest, ich hab ihm mit den Schlittschuhen eins übergezogen, als der junge Judensau schrie auf dem Schulhof. Ich werde auch darüber schreiben, wie du dich gebeugt hast, erst den Nazis und dann den Kommunisten. Den Nazis, weil du keine Wahl hattest, den Kommunisten, weil du mit deinen religiösen Gefühlen nicht wusstest, wohin sonst. Erst ganz spät hast du zurückgefunden, nicht nur zur Familie, auch zu dem, dessen Namen man nicht ausspricht, dem du erst die Schuld an allem gegeben hast, den du dir weggedacht hast, du hast ihn einfach vergessen, aber kurz vor dem Tod fiel er dir wieder ein. Sein Name, seine Größe, seine Güte, seine Herrlichkeit durfte schon wegen Oma nicht mehr ausgesprochen werden. Wo er ist, ist auch sie. Ihre Worte im Brief: Wenn ich erst mal bei dir drüben in London bin, zeigst du mir alles, Putin. Gehst du auch drüben schön in den Tempel?
Berlin, 13. August 39, mittags 2:30. Meine Antwort war zwar, dich noch länger auf Post von mir warten lassen, damit du auch einmal merkst, wie das ist, wenn man von einem auf den anderen Tag auf den Brief vom Liebsten, was man hat, wartet. Ich muss doch schließlich auch an Onkel Julius direkt schreiben und habe auch allen Grund, mich bei ihm zu bedanken. Mein liebes Purtchen, wollen wir beide hoffen, dass wir uns beide noch mal bei ihm erkenntlich zeigen werden. Gewiss wäre es sehr schön, wenn du mir dort erst alles zeigen und erklären könntest. Ich schrieb dir doch, du sollst mal nach dem Tempel gehen, da zum Sonnabend zu einem Schabbat anschließend diskutiert wird über Beruf und so weiter. Wie ich vom Onkel höre, sollst du nun Nurse werden. Hoffentlich befriedigt dich dieser Beruf. Du könntest zu einem Arzt als Stenotypistin und Hilfe in einer Praxis, das wäre schön. Meine Arbeit im Haus habe ich niedergelegt, weil die Dame zu mir nicht sehr nett war. Nun habe ich vorläufig einen anderen Beruf. Ich nähe nämlich und füttere Jacketts. Ich verdiene auch meinen Teil, ca. 9 Reichsmark die Woche. Jedenfalls brauche ich niemanden, und das ist mir die Hauptsache. Neulich war Fräulein Brot bei mir, vor ihrer Abreise. Grüße Onkel und Tante und sei du besonders gegrüßt und vielmal geküsst von deiner Mutti.
Ihr Vertrauen in dich, ihr Gottlob, ihre Mahnung, du wärst gefühllos und oberflächlich, du bedankst dich nicht genug. Ich muss es verbinden, weil ich sonst nie entrinnen kann. Weil alles sonst zu einem schrecklichen Labyrinth wird, das mein Leben beherrscht.
Berlin, 25. August 1939. Mein geliebtes Puttchen, inzwischen habe ich mein Zimmer wieder vermietet und du wirst staunen, wer da reinzieht. Ich habe wieder einen Zettel in der jüdischen Gemeinde ausgehängt und jetzt kam dein Tischherr Hänschen und hat sich das Zimmer für seine Eltern angesehen. Da er am 1. nach Chile fährt, die Eltern bleiben noch hier, da die Mutter krank ist und so nicht reisen kann. Gestern nun habe ich es ihnen vermietet für 45 Mark mit Küchenbenutzung. Ich weiß wenigstens, wen ich reinbekomme. Aber ist das nicht eigenartig? Vielleicht kannst du mir im nächsten Brief ein paar Zeilen auf Luftpostpapier für Onkel Hermanns Geburtstag mitschicken, aber so, dass ich den Brief weiter benutzen kann. Du kannst aber gleich zu Neujahr gratulieren, da wir am 14.09. Neujahr haben. Für heute muss ich schließen, Mutti.
Ich sehe dich in deiner letzten Wohnung vor mir, deinem Exil vor der Welt. Dein ganzes Leben hast du an ihrer Vervollkommnung gearbeitet. Dabei war es hier die ganze Auber. Die schwarzbraunen Bücherschränke, die immer geblieben sind, wo du im Laufe der Jahre höchstens die Buchtitel verschoben hast, die politischen Titel immer weiter nach unten und schließlich hinter die Türen mit Schlüssel und dort in die zweite Reihe. In dieser zweiten Reihe waren zum Schluss die dicken Lehren, die nicht lange hielten. Sogar Stalinbinden hast du noch eine Weile aufgehoben. Viele Jahre habe ich in den Wohnungen deiner Freundinnen in Prag, New York oder Wien nach deinen Büchern gesucht, sie gefunden und mich ab dann zu Hause gefühlt. Ich sehe die Literaten, die Russen, Scholochow, Fadejew, die düsteren Einbände mit den romantischen Titeln, die kämpferischen Titel mit den bunten Einbänden in englischer Sprache, Howard Fast, John Reed, Davor eingeklemmt das Foto von dir auf der Parkbank. Du hältst mich auf dem Arm, der Bruder und die Schwester daneben. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich bewundert habe, als du angeklagt wurdest. Dass du dich gegen den Rat deiner Anwältin, dich nicht zu äußern, entschuldigt hast. Für Unrecht, was auch in deinem Namen geschah. Ich weiß nicht, wie es sich nach dem Leben anfühlt. Aber ich hoffe, das wird berücksichtigt.
Staatsanwaltschaft 2 beim Landgericht Berlin, Alt-Moabit 100, 8.1.1999. Sehr geehrte Frau H., das gegen Sie geführte Ermittlungsverfahren wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung habe ich nunmehr endgültig gemäß § 170 Absatz 2 StPO mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Hochachtungsvoll, K., Staatsanwalt.
Also, Mutter, hast du nicht immer gesagt, einer von euch Jungs muss das Kaddisch sprechen an meinem Grab? Ich werde mich mühen. Du weißt ja, allein die Schrift mit Punkten oder ohne, von rechts nach links, du hast es doch auch nicht gern gemacht in der Schule. Ich gehe hin in die Synagoge, suche nach der Gruppe. Dort gibt es nur Männer, es sind alles Russen oder Ukrainer. Einer hat mich angehalten und mir gesagt, schließe dein Hemd, wir zeigen keine Haut. Dabei schauen bei denen überall die Zizit drunter vor, die Schaufäden. Fussel, die du so sorgsam bei mir abgerissen hast. Für den Rabbiner gibt es keinen Zweifel, kein Umschauen. Er sagt zu mir, du musst einfach dein Hirn überschreiben.
Berlin, 26. Januar 1940. Was du schreibst, liebe U., hat mich sehr überrascht. Dein neuer Beruf wird sehr viel Abwechslung bringen. Wenn es dir nicht zu viel ist, könntest du doch in den Abendstunden zur Schule gehen und dein Abitur machen. Natürlich meine ich das für später. Von Onkel und Tante finde ich es sehr nett, denn schließlich war es nicht einfach, dich dort unterzubringen. Danke ihnen auch in meinem Namen. Ich freue mich auch, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ich schlag mich weiter durch. Hartmanns wohnt noch bei mir. Hans ist schon fort. Er wollte dir schreiben. Herr D. ist krank aus Meran nach Haus gekommen und liegt fest zu Bett, ebenfalls Frau Hartmann. Du kannst dir denken, wie es für mich ist, rechts und links die schwer Kranken und ich in der Mitte. Leider muss ich dir mitteilen, dass Lottchen gestorben ist. Gottlob bin ich gesund und werde auch das überstehen, um dann vereint mit meiner großen Tochter meinen Lebensabend beschließen zu können. Ich helfe noch öfter einer Freundin im Haushalt, das macht mir Spaß. Den Tanten geht es gut und lassen herzlich grüßen. Viele Grüße auch von Müllers, wo ich sehr oft mit Herrn Bär und seinem Schwiegervater Skat spiele. Liebes Puttchen, du siehst, ich habe auch meine Abwechslung. Auch bin ich mit meinen Freunden zusammen. Viele Grüße, Mutti.
Am Ende, als nur wir, deine Kinder, noch bei dir waren, hast du nur noch Kreuzworträtsel geraten. Günther Jauch im Fernsehen gesehen, immer weniger Bücher gelesen, auch die Reisen haben dir keinen Spaß mehr gemacht. Das waren deine letzten 20 Jahre. Das Wunder deiner hohen Rente, das du nicht annehmen wolltest. Du hast geordnet und geordnet, was noch an Resten da war, keine Familie, nur noch Briefe oder amtliche Papiere oder selber was aufgeschrieben. Klack, 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 auf deiner Schreibmaschine, die ich meine ganze Kindheit hinter deiner verschlossenen Tür gehört habe. Klack, 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 bis zum Klingen, Stille, dann der energische Ruck, das Drehen der Walze zur neuen Zeile, dann wieder Stille, das Ziehen an der Zigarette, Stille, auspusten und dann wieder von vorn. Klack, 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 klack. Der Sinn ist dir verborgen geblieben, bis du hinübergegangen bist.
Die kommunistischen Parteien stalinistischer Prägung haben in der Vergangenheit in allen sozialistischen Ländern zu schweren Fehlentwicklungen geführt. Das ist heute allgemein anerkannt. Warum müssen wir unter allen Umständen unsere Partei erhalten für einen Neubeginn in der DDR? Jetzt geht es nicht mehr um unsere Partei, sondern um eine gesicherte Zukunft der Menschen dieses Landes und darüber hinaus vielleicht ganz Europas. Ich schlage vor, dass sich der Parteivorstand der SED-PDS mit dem Vorstand der SPD hier und womöglich auch in Westdeutschland verständigt und die SED oder PDS als selbstständige Partei aufgegeben wird.
Am 22. Januar 1990. Die Mauer ist vor 3 Monaten gefallen. Da setzt du dich hin, schreibst deinen Genossen einen nie beantworteten Brief. Die sind jetzt beschäftigt. Wegschmeißen, was niemand finden soll, Gelder verschwinden lassen, rette sich, wer kann. Aber du sitzt wieder mal, klack, klack, klack und schreibst. Ich bin seit 47 Jahren Mitglied unserer Partei.
PS. Ich, für meinen Teil, werde mich jedenfalls an keinem Wahlkampf gegen die SPD beteiligen, sondern gegebenenfalls aus unserer Partei austreten.
Gespräch mit meiner Mutter. Hörspiel von André Herzberg. Mit André Herzberg, Corinna Harfuch, Deborah Kaufmann, Kathleen Morgeneier, Peter Ambros, Andreas Keller, Jörg Pose, Wolf-Dietrich Rammler, Frank Siekel und Oliver Urbanski. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik André Herzberg, Ton Holger König, Schnitt Holger Klimchen, Regieassistenz Annette Krake, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit Deutschland Radio Kultur 2011.
Und der kommende Sonntag, also der 20. November, ist der Tag vor dem Todestag von Heinrich von Kleist, der sich ja in diesem Jahr zum 200. Mal jährt. Figaro bringt aus diesem Anlass heute in einer Woche die Kleistsche Meisterkomödie, den zerbrochenen Krug. Dorfrichter Adam hat nicht nur die Revision im Haus, sieht sich beargwöhnt und muss seine Kompetenz unter Beweis stellen. Er muss auch noch in einer Sache ermitteln, die aufgeklärt zu sehen er am allerwenigsten wünschen kann, ist er doch selbst der Schuldige. Und noch kriminalistischer geht es in unserem Hörspiel morgen Abend um 22 Uhr zu. Dann steht wieder der ARD-Radio-Tatort auf dem Programm und diesmal ermitteln Bettina Breuer und ihr V-Mann gegen die Zigarettenmafia. Aber schon bald stellt sich raus, dass es um weit mehr geht. Versunkene Gräber, der neue NDR-Radio-Tatort morgen zur gewohnten Hörspielzeit ab 22 Uhr hier bei Figaro.